Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Schwestern und Brüder, herzlich willkommen zu den heutigen Zumutungen. Friede sei mit euch. Wir begrüßen heute als Gastprediger den katholischen Hochschulpfarrer Burkhard Hose aus Würzburg. Er ist unter anderem bischöflicher Beauftragter für den christlich-jüdischen, jüdisch-christlichen Dialog und Hochschulreferent der Diözese Würzburg. Vor 3 Jahren, genau im März, hat er schon einmal sehr eindrücklich die Zumutungen gestaltet. Gerne haben wir ihn wieder eingeladen und freuen uns, dass er unserer Einladung gefolgt ist. Burkhard Hose engagiert sich seit Jahren für Menschenrechte, Minderheiten und Zivilcourage in der Gesellschaft und auch in seiner Kirche und im Zusammenspiel in Ökumene und interreligiösem Dialog. Für dieses Engagement erhielt er 2014 den Würzburger Friedenspreis. Den kriegt nicht ein jeder. Auch die evangelische Pfarrgeschwisterschaft in Bayern hat ihn vor 2 Jahren mit ihrem Preis geehrt für sein Engagement für Flüchtlinge, gegen Antisemitismus und gegen die Diskriminierung von queeren Menschen innerhalb und außerhalb der Kirche. Wir beide kennen uns aus meiner Würzburger Zeit, das sind jetzt schon fast 20 Jahre, denke ich. Wir waren gemeinsam im Vorstand der Gesellschaft für christlich-jüdische Zusammenarbeit und haben, muss ich doch voll stolz sagen, die erste Demonstration Würzburg, Bund statt Braun, mit anderen zusammen organisiert. Gab es damals Grund dafür. Burkhard Hose ist Autor mehrerer Bücher zur gesellschaftlichen Verantwortung der Christinnen und Christen und zur Reform seiner Kirche. Für die Frauen im geistlichen Amt und für die Rechte gleichgeschlechtlicher Menschen in der Kirche hat er sich eingesetzt. Er hat einmal gesagt, meinen Widerstandsgeist und meine Skepsis gegenüber Autoritäten, die Gefolgschaft verlangen, habe ich genau in dieser Kirche gelernt. Sein Anliegen ist nicht die Rettung der Kirche, sondern die gelebte Menschlichkeit im Geiste Jesu. So lautet auch sein heutiges Thema: von der Menschlichkeit in finsteren Zeiten. Die Musik kommt in bewährter Weise vom Duo Noema mit Uli Reuter und Wim Scheuerlein. Wir singen Gib Frieden, Herr, gib Frieden im evangelischen Gesangbuch, die Nummer 430. Thank you.
Gerade ist mir eingefallen, genau 20 Jahre sind es her, dass wir mit Würzburg bunt statt braun auf die Straße gegangen sind, in diesem Jahr. 2005 war das. Wie schön, dass wir so lange verbunden sind, gerade im Eintreten auch für Menschlichkeit, um die es mir heute geht, in den Gedanken, die ich mit Ihnen teilen mag. Dass große Teile seiner Familie von den Nazis ermordet wurden, erfuhr Marcel Reif von seiner Mutter. Der Vater hatte bis zum Tod darüber geschwiegen. Er sprach nicht und ich fragte nicht, so Marcel Reif. In seiner Rede zum Holocaust-Gedenktag am 27. Januar 2024 berichtet der Sportjournalist vor den Abgeordneten des Deutschen Bundestags davon, dass sein Vater Leon diese Traumata wohl von ihm fernhalten wollte und deswegen schwieg. Sein Vater Leon Reif wurde als 18-Jähriger von Berthold Beitz, einem deutschen Unternehmer und späteren Krupp-Chef, in Borislav direkt aus dem Güterwagen, der für ein Konzentrationslager bestimmt war, gerettet. Einen Augenblick, in dem ein Mensch Mitmenschlichkeit gezeigt hat, rettete ihm das Leben. So hat er die unvorstellbare Grausamkeit der Shoah überlebt. Über all dies habe der Vater nicht gesprochen, so Marcel Reif. Erst im Rückblick habe er begriffen, dass alles Erlebte und Verschwiegene in einem schlichten kurzen Satz, den ihm sein Vater oft in warmem Jiddisch wiedergegeben und mitgegeben hätte, immer wieder durchgeschimmert sei. Sei ein Mensch. Sei ein Mensch. Dieser Satz, mal als Mahnung, mal als Warnung, mal als Ratschlag oder Tadel ausgesprochen, sei so etwas wie die Essenz aus allem, was dem Vater wichtig geworden war. Sei ein Mensch. Destilliert, so Marcel Reif, aus all dem Unmenschlichen der Häscher und Mörder, aus dem Übermenschlichen eines so mutigen Berthold Beitz, der meinen Vater rettete. Und aus dem, was dem Vater selbst an Menschlichkeit abverlangt worden sei. Zum Abschluss seiner Rede, manche haben sie vielleicht letztes Jahr gesehen, als sie aus dem Bundestag übertragen wurde, zum Abschluss seiner Rede, als die Zuhörenden bereits zum Beifall anhoben und aufgestanden waren, setzte Marcel Reif noch einmal zum Sprechen an. Beinahe zurückhaltend in der Formulierung, als sei es so etwas wie ein Postskriptum unter seiner Ansprache. So sagte er damals: Und wenn Sie es mir erlauben und wenn Sie mögen, gerade heute aus diesem Anlass und gerade hier in diesem höchsten deutschen Hause, dann lasse ich Ihnen den kleinen und doch so großartigen, wundervollen Satz, den mein Vater Leon Reif gesagt hat, dann lasse ich Ihnen diesen Satz hier: Sei ein Mensch. So Marcel Reif. Beinahe zeitgleich zu Reifs Rede, die mich damals unglaublich beeindruckt hat, zu dieser Rede im Bundestag kam der Film Zone of Interest in die deutschen Kinos. Erzählt wird dort aus das Alltagsleben des KZ-Kommandanten Höss und seiner Familie, die in ihrem Bilderbuchheim Mauer an Mauer mit dem Konzentrationslager Auschwitz ein äußerst privilegiertes Leben führten. Der Film, der mich ebenso beeindruckt hat, dieser Film zeigt, wie Hedwig Höss den Rosengarten pflegt, Besuch von ihrer Mutter erhält, die Kinder großzieht, für die Gäste ihres Mannes sorgt. Mauer an Mauer mit dem Konzentrationslager. Das Leben der Aufseherinnen und Aufseher des Konzentrations- und Vernichtungslagers Auschwitz bewegte sich zwischen Selektion und Morden innerhalb der Lagermauern und freizeitlichen Besuchen von Kulturprogrammen und gemeinsamen Familienfesten im idyllischen Garten außerhalb des Lagers. Der Film führt auf erschreckende Weise vor Augen, wie vermeintlich idyllisch das bürgerliche Leben solcher Familien verlaufen konnte, wenn sie sich hartnäckig genug von Empathielosigkeit und Gleichgültigkeit gegenüber der systematischen Vernichtung jüdischer und nichtjüdischer Menschen leiten ließen. Es gelang ihnen tatsächlich, das auszuschalten, was wenige Meter neben ihrem idyllischen Garten geschah. Kaum auszuhalten ist das direkte Nebeneinander von Menschlichkeit im Garten der Familie Höss und Entmenschlichung unmittelbar neben dem Garten, jenseits der KZ-Mauer. Im Film ist diese menschenverachtende Grausamkeit zwar nicht direkt zu sehen, aber dauernd gegenwärtig, wenn im Hintergrund Schreie der Misshandelten zu hören sind und ab und zu ein rauchender Schlot der Krematorien des Vernichtungslagers im Hintergrund auftaucht. Ansonsten verbleibt der Film mit den Bildern ganz in dieser idyllischen, vermeintlich idyllischen Atmosphäre jenseits der Mauer. Die Normalisierung der Empathielosigkeit bei gleichzeitiger Sorge für die eigene Familie, das konnte vermutlich nur funktionieren, weil die Menschen jenseits der Mauer im Lager nicht mehr als Mitmenschen gesehen wurden. Der Film führt vor Augen, dass es zu bequem und dabei historisch unzutreffend wäre, sich den Mörder Höss und sein Umfeld als unmenschliche Bestien vorzustellen. Das waren keine Monster, die ganz anders wären als man selbst. Das Erschreckende ist gerade, dass sie einem in vielem so ähnlich sind. Der Regisseur Jonathan Glaser sagt im englischsprachigen Trailer des Films: Ich wollte nicht Massenmörder darstellen, sodass man sich als Publikum davon distanzieren kann und sagen, so bin ich nicht. Sei ein Mensch. Was bedeutet das eigentlich, ein Mensch zu sein? Schließlich sind Hitler und Stalin, sind die KZ-Aufseher, sind die Diktatoren auch unserer Zeit, sind Menschen, die anderen großes Leid zufügen, ja auch Menschen. Es sind Menschen, die morden, immer schon. Tiere verüben keine Verbrechen. Der Appell, menschlich zu sein, genügt genau genommen vielleicht nicht. Sei ein Mensch. Was löst dieser Satz in Ihnen aus? Vielleicht ein Gedanke, den Sie in die kommenden Momente in die Musik mit hineinnehmen mögen.
Aus der Flut, in der wir untergegangen sind. Gedenkt, wenn ihr von unseren Schwächen sprecht, auch der finsteren Zeit, der ihr entgangen seid. Gingen wir noch öfter als die Schuhe, die Länder wechseln, durch die Kriege der Klassen verzweifelt, wenn da nur Unrecht war und keine Empörung. Dabei wissen wir doch, auch der Hass gegen die Niedrigkeit verzerrt die Züge, auch der Zorn über das Unrecht macht die Stimme heiser. Ach, wir, die wir den Boden bereiten wollten, Freundlichkeit konnten selber nicht freundlich sein. Ihr aber, wenn es soweit sein wird, dass der Mensch im Menschen ein Helfer ist, gedenket unserer mit Nachsicht.
So spricht uns Bertolt Brecht an in dem Lied an die Nachgeborenen. Die große jüdische Philosophin Hannah Arendt spricht in einer Rede, die sie 1959 zur Verleihung des renommierten Lessing-Preises gehalten hat, von der Menschlichkeit in finsteren Zeiten. Es ist eines ihrer Hauptthemen nach der Shoah, die Frage, wie die Menschlichkeit verloren gehen konnte. Als sie den Prozess gegen Adolf Eichmann in Jerusalem verfolgt und darüber schreibt, prägt sie den Begriff der Banalität des Bösen. Und in einem späteren Interview darauf angesprochen, weil dieser Begriff immer wieder auch missverstanden wurde, erklärt sie, was sie mit der Banalität des Bösen meint. Sie sagt, die Banalität des Bösen, das ist das Unvermögen, sich je vorzustellen, wie es dem anderen Menschen ergeht. Das Unvermögen, sich vorzustellen, wie es dem anderen Menschen ergeht. Menschlich zu sein, das bedeutet für Hannah Arendt, sich vorzustellen, wie es dem anderen ergeht und daraus eine Solidarität zu entwickeln. Weil ich in diesem Moment erkenne, der andere Mensch, der ist eigentlich wie ich. Der andere Mensch, der freut sich, er hat Angst, er leidet, er weint, wie ich. Menschlich zu sein heißt im anderen den Mitmenschen, im anderen mich selbst als Menschen zu sehen. Menschlich sein heißt mitmenschlich sein, Empathie zeigen. Weiter sagt Hannah Arendt in ihrer Rede 1959, ich zitiere, der Tod der menschlichen Empathie, also die Fähigkeit, sich in andere hineinzuversetzen, mitzufühlen, wenn die stirbt, dann ist das eines der frühesten und deutlichsten Zeichen dafür, dass eine Kultur gerade in die Barbarei verfällt. Und weiter sagt sie, die Welt bleibt in einem ganz präzisen Sinne unmenschlich, wenn sie nicht dauernd von Menschen besprochen wird. Und genau das mag ich mit Ihnen heute tun, die Welt besprechen unter dem Vorzeichen der Mitmenschlichkeit. Einen Sprung in unsere Gegenwart, denn es ist alles andere als selbstverständlich, für Empathie einzutreten. Elon Musk meint, dass die Empathie die Gesellschaft zerstört. Wörtlich sagt er, die grundlegende Schwäche der westlichen Zivilisation ist Empathie. Die Wahlergebnisse in den USA, aber auch bei den letzten Wahlen in Deutschland zeigen für mich, dass vielen Menschen die Bereitschaft verloren gegangen scheint, die Gefühle, Gedanken und Motive zum Beispiel von geflüchteten Menschen nachzuempfinden. Stattdessen werden Geflüchtete als Sündenböcke und Feindbilder missbraucht, besonders von Trump, aber auch hierzulande von der AfD. Aber eben auch von PolitikerInnen der bürgerlichen Parteien, die eine rigide Politik gegen MigrantInnen organisieren, dringend viel mehr abschieben wollen und darauf spekulieren, der extremen Rechten so Stimmen abzujagen, indem man sie rechts überholt. Hannah Arendt ist davon überzeugt, dass wir immer wieder aufs Neue diese Menschlichkeit aushandeln müssen, reden müssen. Noch einmal ein Satz und dieser Satz aus ihrer Rede. Die Welt bleibt unmenschlich, wenn sie nicht von Menschen besprochen wird. Ich glaube, als Christinnen, als Christen haben wir eine gewisse Art, von der Welt zu reden, mitbekommen in unserer Tradition. Ich glaube, Mitgefühl zeigen kann ich auch, ohne die große Politik zu verstehen. Aber wer kein Mitgefühl mehr zeigen kann, wer aufhört, sich für das konkrete Schicksal eines Menschen zu interessieren, wer gleichgültig bleibt, wo Menschen leiden, jenseits der Mauer, hört letztlich auf, Mensch zu sein. Deshalb ist es so wichtig, dass JournalistInnen wie Isabel Chayani in diesen Tagen Stimmen von konkreten Menschen wie die eines syrischen Arztes zu Gehör bringen, der sagt, und so hat sie es berichtet: Ihr redet darüber, was es für einen deutschen Arbeitsmarkt bedeutet, wenn SyrerInnen zurückkehren würden und wie viele Steuern fehlen. Aber warum sagt keiner, dass wir als Freunde, als Nachbarn, als Menschen fehlen würden? Soweit der syrische Arzt, von dem Isabel Chayani berichtet. Inmitten einer Gesellschaft, in der völkische Ideen, Rassismus und Antisemitismus zunehmen, die zunehmend gespalten erscheint und darüber den einzelnen Menschen häufig unsichtbar macht, suche ich nach dem Verbindenden. Ich will all das in mir und in anderen stark machen, was die Mitmenschlichkeit stärkt. Der US-Psychologe Arthur Aaron entwickelte vor rund 20 Jahren 36 Fragen, dank deren Beantwortung sich Menschen, so meinte er, sympathischer werden und alle anderen trennenden Barrieren zwischen unterschiedlichen Menschen fallen. Unter den 36 Fragen waren solche wie: Haben Sie eine geheime Ahnung, woran Sie sterben werden? Oder: Erzählen Sie Ihrem Gesprächspartner von einem peinlichen Moment in Ihrem Leben. Nach dem Fragenkatalog Arthur Aarons folgte der wichtigste Moment. Die Menschen, die an dem Experiment teilnahmen, sollten ihrem Gegenüber für 4 Minuten in die Augen schauen. 4 Minuten dem Gegenüber in die Augen schauen. Das ist laut Aaron der Moment, in dem 2 Menschen tiefe Sympathien füreinander entwickeln und sich als Mitmenschen wahrnehmen. Diese Technik wandte 2016 Amnesty International an und startete ein Videoexperiment, das man übrigens auch auf YouTube nochmal nachverfolgen kann. Das Ziel: Man wollte Vorurteile zwischen Geflüchteten und EuropäerInnen abbauen und Menschen über die Grenzen schauen lassen. Für diesen Zweck versammelte die Menschenrechtsorganisation in einer Berliner Fabrikhalle rund 12 Menschen unterschiedlicher Altersklassen. Die Mädchen, Frauen, Männer stammten aus Belgien, Polen, Deutschland, Großbritannien, aus Somalia und vor allem aus dem Bürgerkriegsland Syrien. Entstanden ist ein berührender, eindrucksvoller, rund und inspirierender Film unter dem Titel Look Beyond Borders. Auch zu finden, wenn Sie es nachschauen wollen, unter dem Stichwort 4-Minuten-Experiment. Das Projekt verzichtete übrigens auf die 36 Fragen und reduzierte die Methode allein auf die Vorgabe, die beiden Menschen sollten sich 4 Minuten gegenüber sitzen und in die Augen schauen. Also das Experiment, das Arthur Aaron entwickelt hatte, etwas abgewandelt, reduziert allein auf das Gegenübersitzen, 4 Minuten in die Augen schauen. Da ist die junge Frau mit roten Locken. Ihr gegenüber sitzt ebenfalls eine Frau, etwa 30 Jahre alt. Sie trägt ein Kopftuch. Sie schauen sich an. Nach ungefähr 2 Minuten rinnen die ersten Tränen über die Wangen der jungen Frau mit dem Kopftuch. Da sind 2 alte Männer, die mit Zeichensprache und gebrochenem Englisch viel mehr als nur eine Sprachbarriere überwinden. Das sind 2 Kinder, die sich gegenüber sitzen, schweigend wieder, die sich anschauen. Kleine Kinder. Eines mit dunklen Haaren aus Syrien, das andere blond aus Polen. Es ist ihnen ein bisschen peinlich, einander gegenüber zu sitzen und sich nur anzuschauen. Verlegen kichern sie erst. Dann, nach wenigen Augenblicken, wird es ruhiger und man sieht, wie sich die beiden gegenüber sitzen, jeweils auf einer kleinen Bank, die Füße baumeln in der Luft und fangen auf einmal an, gemeinsam zu schwingen. Beinahe im gleichen Takt, die baumelnden Füße. Und später sieht man im Hintergrund die Mädchen gemeinsam durch die Halle rennen. Und da ist die junge Frau, die, nachdem sie einem jungen Syrer 4 Minuten lang in die Augen geschaut hat, ein bisschen rot wird und später sagt: Ich erwartete schon, dass er mich jetzt nach meiner Telefonnummer fragt. Ein Engländer sagt nach den 4 Minuten, die er einer Syrerin gegenüber saß, als ich in ihre Augen geschaut habe, habe ich versucht zu sehen, was sie mir über das Leben erzählen, das sie gelebt hat. Und ich denke, ich habe da sehr viele Erfahrungen gesehen. Amnesty wollte durch das 4-Minuten-Experiment darauf aufmerksam machen, wie entmenschlicht die übliche Sicht auf geflüchtete Menschen ist und wie wenig es braucht, das zu verändern. 4 Minuten, in denen sich 2 Menschen ansehen als Menschen. In keinem der Gesichter war nach den 4 Minuten noch Zweifel oder gar Ablehnung zu sehen. Es schien, als verlöre alles trennende Bedeutung. Bedeutung hatte nur noch das, was die Menschen verband. Gott gab uns Atem. Wir singen die Nummer 432. Im Johannesevangelium lesen wir im 19. Kapitel in den Versen 1 bis 5. Darauf nahm Pilatus Jesus und ließ ihn geißeln. Die Soldaten flochten einen Kranz aus Dornen, den setzten sie ihm auf das Haupt und legten ihm einen purpurroten Mantel um. Sie traten an ihn heran und sagten: Sei gegrüßt, König der Juden. Und sie schlugen ihm ins Gesicht. Pilatus ging wieder hinaus und sagte zu ihnen: Seht, ich bringe ihn zu euch heraus. Ihr sollt wissen, dass ich keine Schuld an ihm finde. Jesus kam heraus. Er trug die Dornenkrone und den purpurroten Mantel. Pilatus sagte zu ihnen: Seht, der Mensch. Die Evangelien bezeugen einen Gott, der die zerbrechlichste, heute würden wir sagen vulnerabelste Form des Menschseins wählt, von Anfang an. Gott zeigt sich in einem neugeborenen Kind, so berichtet es uns Lukas sehr anschaulich, das vollkommen ausgeliefert ist, abhängig, verletzlich. Und er zeigt sich am Ende in dem Erlöser der Welt, der nicht als König im herkömmlichen Sinn erscheint, sondern als verletzlicher Mensch. Und der Evangelist Johannes legt Pilatus genau diese Worte in den Mund. Seht, der Mensch im Blick auf Jesus. Von der Menschlichkeit in finsteren Zeiten. Vielleicht ein bescheidener Versuch zu deuten an diesem Tag heute, was für uns als Christinnen und Christen Menschlichkeit bedeuten könnte, ausmachen könnte in diesen Zeiten. Im Blick auf diesen Jesus. Ich denke, vielleicht treffen wir uns genau an diesem Punkt als Menschen, so wie in dem 4-Minuten-Experiment oder im Blick auf den gekreuzigten, den gemarterten Jesus. Vielleicht treffen wir uns genau an diesem Punkt als Menschen. Vielleicht ist das der ehrlichste Moment in dieser Welt, der menschlichste und in unserem Glauben auch der göttlichste, der Moment, in dem wir verletzlich sind. Da treffen wir uns alle als Menschen. Sei ein Mensch bedeutet für mich in diesem Sinn, mich selbst in den zerbrechlichen, vielschichtigen und verwundeten Menschen um mich herum wiedererkennen. In Menschen, die leiden, zu sehen, das bin ich. Wenn sich Blicke treffen, alle bewertenden Kategorien, die Menschen trennen, für einen Moment die Bedeutung verlieren und ich im anderen Menschen den Mitmenschen wahrnehme. Ich glaube, der Weg zu einer wirklich mitmenschlichen Gesellschaft führt, zumindest für mich als Christ, über das Zeigen der Wunden. Immer wieder, wenn ich nach Berlin komme, gehört für mich zum festen Programm dazu, dass ich in das Museum Hamburger Bahnhof gehe, mit der großen Beuys-Ausstellung dort. Und innerhalb dieser Ausstellung gibt es einen Platz, ein Projekt aus den 70er Jahren, das Beuys gemacht hat, mit Studierenden auch, um eine Umformung der Gesellschaft hin in Richtung einer humanen Gesellschaft zu verfolgen. Und da liegen Schiefertafeln mit verschiedenen Begriffen auf, die man sehen kann. Auf einer dieser Schiefertafeln für die Umgestaltung einer Gesellschaft steht: Show your wounds, zeige deine Wunden. Als gesellschaftsverändernde Kraft setzte Beuys genau darauf. Ich glaube tatsächlich, der Weg zu einer wirklich mitmenschlichen Gesellschaft führt über das Zeigen der Wunden. Wer den anderen Menschen als verletzlichen Menschen wahrnimmt, entdeckt, wie viel Verbindendes darin liegt, welche große gemeinsame Stärke genau daraus erwachsen kann, dass wir uns nicht gegenseitig überbieten müssen. Es gibt unterschiedliche Möglichkeiten, mit der Erfahrung der eigenen Verletzlichkeit umzugehen. Denken Sie an das Attentat auf Donald Trump, der direkt danach aufstand, die Faust in die Höhe reckte und rief: Fight, fight, fight. Aus Verletzlichkeit und dieser Erfahrung kann eine größere Bereitschaft, andere zu verletzen, erwachsen. Das kennen wir auch. Aber es kann auch etwas anderes daraus erwachsen. Sich verwundbar zu zeigen, kann erlösen von dem zerstörerischen Zwang, andere besiegen zu müssen. Ich gehe noch einen Schritt weiter. Menschen, die bewusst in Kauf nehmen, ihre eigene Verletzlichkeit zu erhöhen, indem sie sich zum Beispiel vor der Kamera weinend den Blicken der Öffentlichkeit aussetzen, um dadurch für mehr Gerechtigkeit zu sorgen. zeigen, dass Verwundbarkeit eine wesentliche Ressource ist, um das Zusammenleben mitmenschlicher zu gestalten. Die Theologin und Vulnerabilitätsforscherin Hildegund Keul bezeichnet dieses Phänomen als Verschwendungsparadox, während sich beim Verletzlichkeitsparadox der Schaden aufgrund von Sicherungsstrategien erhöhe, also man versucht sich immer mehr abzusichern, eine Gesellschaft, und wird dadurch eigentlich immer verletzlicher, immer angreifbarer. Wir haben es in der Corona-Pandemie gesehen. Während sich beim Verletzlichkeitsparadox der Schaden aufgrund von Sicherungsstrategien erhöhe, setzen Menschen beim Verschwendungsparadox darauf, dass das Aufgeben von Sicherungen, das die eigene Verletzlichkeit erhöht, etwas Gutes bewirkt und Leben ermöglicht. Verschwendungsparadox meint also, dass sich selber verschwenden, selbstlos werden ein Stück, schafft mehr Leben. Dies ist auch der Weg, den Menschen im Widerstand gegen Unrechtssysteme für sich wählen. Es ist die Hingabe eines Maximilian Kolbe, der anstelle eines jungen Familienvaters in den Todesbunker ging, damit dieser die Chance hatte zu überleben. Es ist der Protest von Frauen im Iran, die sich unglaublich verletzlich machen, die öffentlich ihr Kopftuch abstreifen, um genau in dieser Verletzlichkeit gegen das menschenverachtende Regime aufzubegehren. Diese selbstgewählte Verletzlichkeit, es ist das Bild, das einen einzelnen Mann zeigt, der sich am Tag nach der blutigen Niederschlagung des Studierendenaufstands in Peking im Juni 1989 mit zwei Einkaufstüten, er kam gerade wohl vom Einkaufen, mit zwei Einkaufstüten in Händen den chinesischen Panzern gegenüberstellte. Das Bild ist fast zu einer Ikone geworden. Auf dem großen Platz steht da einer mit zwei Einkaufstüten den Panzern gegenüber. Die bewusst selbst erhöhte Verwundbarkeit ist nicht Schwäche, sondern Kraft. Es ist eine Macht, die Welt verändern kann. Es ist die Macht, die Mitmenschlichkeit fördern kann. Ich mag schließen mit einem Gedicht von Rosa Ausländer. Und ich bin nicht hoffnungslos in diesen Zeiten, mögen sie noch so finster erscheinen, solange es Menschen gibt, die sich verletzlich zeigen und die genauso handeln wie in dem 4-Minuten-Experiment oder in dem Gedicht von Rosa Ausländer, das überschrieben ist mit dem Titel Verschmerzen. Verschmerzen. Schön, wenn der verwundete Mensch seine Narben verschmerzt, sich gesellt zum stillen Stein, zum beredten Wasserfall und sich erkennt im Blick der Nachbarpupille. Schön, wenn der verwundete Mensch seine Narben verschmerzt, sich gesellt zum stillen Stein, zum beredten Wasserfall und sich erkennt im Blick der Nachbarpupille.
Verhärten in dieser harten Zeit. zeigen. Wir wollen das allen zeigen, dann wissen sie Bescheid. Dann wissen sie Bescheid.
Einige Informationen aus unserer Kirchengemeinde. Die Kollektengaben und Spenden vom 11. bis zum 17. März betrugen 1.866 Euro. Die einzelnen Gaben entnehmen Sie bitte der Aufstellung im Schaukasten. Gott segne die Verwendung dieser Gaben. Die letzte Kollekte in den Zumutungen vor 4 Wochen, 616 Euro für das Projekt 1 Dollar bringen. Wofür die heutige Kollekte bestimmt ist, das legt, wie immer, der Prediger fest und der soll uns auch was dazu sagen.
Vor wenigen Tagen wurden die Zahlen veröffentlicht der Menschen, die im letzten Jahr im Mittelmeer ertrunken sind, bei dem Versuch, nach Europa zu gelangen, auf dem Weg der Flucht. Die Zahlen sind höher als die Zahlen der ganzen Jahre zuvor. Über 8.000 Menschen allein im letzten Jahr im Mittelmeer ertrunken. Die Seenotrettungsorganisation, die private Seenotrettungsorganisation Sea-Watch, bemüht sich ja seit Jahren, Menschen aus dem Mittelmeer zu retten, gerät da auch immer wieder in Konflikt mit dem Gesetz, auch mit Italien, wird auch in Deutschland in der Politik immer wieder umstritten, auch diskutiert. Ich kenne einige junge Leute, die bei Sea-Watch sind, die bei diesen Einsätzen dabei waren. Vor einigen Jahren haben mich auch 2 Leute in Würzburg besucht. Das war just zu der Zeit, als darüber diskutiert wurde, auch öffentlich in der Zeit, zum Beispiel in der großen Wochenzeitung Die Zeit, Seenotrettung, ja oder nein, als sei das etwas, was man irgendwie so für oder wider verhandeln könnte. Und damals sagten die jungen Leute, da haben wir auch eine Kollekte für sie in der KHG bei uns in der Hochschulgemeinde eingesammelt, wenn wir solche Nachrichten auf dem Meer mitbekommen, wo wir tagtäglich Tote, aber auch eben Lebende oder noch Lebende aus dem Meer ziehen, kommt es uns so absurd vor, dass solche Diskussionen so abgehoben von konkreten Menschen geführt werden. Wir machen eigentlich das, was dran ist. Wir retten Menschenleben. Und ich glaube, in diesen Zeiten ist es nötiger denn je, solche Organisationen, die machen, was dran ist, Leben retten, im anderen Menschen wirklich auch den Mitmenschen zu sehen. In diesen Zeiten ist nötiger denn je, die auch zu unterstützen. Dafür soll die Kollekte heute sein. Vielen, vielen Dank dafür.
Ich denke, in der Stadt der Seebrücke Altdorf wird das Resonanz finden. Aus dem Gemeindeleben ist noch Folgendes bekannt zu geben. Am Donnerstag, 27. März, 18.30 Uhr, Passionsandacht mit Pfarrer Popp hier im Gemeindehaus. Am Freitag um 18 Uhr Friedensgebet in der Laurentiuskirche. Am Samstag, 15.30 Uhr, Kirche Kunterbund hier im Haus. Und am nächsten Sonntag, 30. März, 9 Uhr, Gottesdienst in Eismannsberg mit Pfarrer Popp und um 10.30 Uhr Gottesdienst hier mit Pfarrer Popp und den Rocking Souls. Ich hoffe, da wird es dann wieder so voll sein wie heute hier. Die nächsten Zumutungen sind am 27. April mit Eckehard Rosberg. Das Thema freie Platzwahl, Fragezeichen. Von der Freiheit eines Christenmenschen. Die Musik kommt von Spielfrei und die nächsten Zumutungen sind dann nach dem Ende der Winterkirche wieder in der Laurentiuskirche. Beerdigt wurde Herr Heinrich Ruder aus Altdorf, verstorben mit 82 Jahren. Noch Hinweise auf einige weitere Veranstaltungen. Bonhoeffer Tragik einer Liebe. Das Theaterensemble Duett zu Dritt bringt am Donnerstag, dem 10. April um 20 Uhr in der Laurentiuskirche im Zusammenspiel von Schauspiel, Musik, Sprache und Einbezug vieler Quellen zum 80. Tag seiner Hinrichtung die Geschichte von Dietrich Bonhoeffer, hier mit Schwerpunkt auf der Verbindung und dem Austausch, dem brieflichen Austausch mit seiner Verlobten Maria von Wedemeyer auf die Bühne. Eintrittskarten zum Preis von 12 Euro, im Vorverkauf bei der Buchhandlung Lilliput, Schreibwaren Pranz und im Pfarramtsbüro zu den Öffnungszeiten. Am Freitag, den 4.4., gibt es eine poetische Zeitreise mit dem Duo Noema und den Wespen, die dazu Gedichte lesen, im Kulturtreff 19 Uhr und um 21 Uhr. Das evangelische Bildungswerk lädt ein zu einem Vortrag im Rahmen der Veranstaltungsreihe 500 Jahre Reformation im Nürnberger Land. Der ehemalige Altdorfer Pfarrer und Kirchenhistoriker Dr. Roland Liebenberg referiert am Freitag, den 28. März um 19 Uhr hier zum Thema 500 Jahre Nürnberg und der Bauernkrieg. Am 5. April wird es ab 13 Uhr einen Tag der offenen Türe auf unserem kirchlichen Friedhof geben. Angeboten werden unter anderem Führungen für Kinder und Erwachsene, ein Pflanzenworkshop von Blumenlos und eine Lesung von Petra Hoffmann mit musikalischer Begleitung durch Heike Malopolski. Zudem wird es bei Kaffee und Kuchen auch Zeit für Gespräche und Begegnungen geben bei Kaffee und Kuchen. Wir werden sehen, wie der da hinkommt. Da war doch mal was mit einem Fahrrad. Sie erinnern sich an eine frühere Kollekte. Wenn Sie an den Führungen teilnehmen wollen, also nicht zum Kaffee und Kuchen, melden Sie sich im Pfarramt an. Der Wochenspruch für diese Woche aus Lukas 9, Vers 62. Wer seine Hand an den Pflug legt und zieht zurück, der ist nicht geschickt für das Reich Gottes. Ein herzlicher Dank an Burkhard Hose für diesen eindrücklichen Gottesdienst und an euch natürlich, wie immer. Die Fürbitten mit Burkhard Hose und danach Selig seid ihr 644.
Wenden wir uns im Fürbittgebet an Gott, der uns in Jesus gezeigt hat, was Menschsein heißen kann. Wir beten für alle, die in unserem Land Schutz und Sicherheit suchen. Und für alle, die im Streit über politische Entscheidungen die Not der Betroffenen nicht aus dem Blick verlieren. Wir beten für PolitikerInnen und Politiker, die auch bei unterschiedlichen Sichtweisen respektvoll und geduldig miteinander umgehen und nach Lösungen für schwierige Probleme suchen. Und für alle, die in Kitas, Schulen, Hochschulen, in Krankenhäusern Offenheit und Mitmenschlichkeit vorleben. Wir beten für die Kinder in allen Ländern unserer Welt, die Fürsorge, Schutz und Bildung brauchen, deren Bedürfnisse aber so oft missachtet werden. Und für alle Erwachsenen, die Kindern eine Stimme geben, die Hunger und Gewalt von ihnen fernhalten und ihnen eine Zukunft ohne Angst ermöglichen. Wir beten für alle Menschen in verantwortlichen Positionen, in Politik und in den Religionen, die den Dialog miteinander suchen. Und für alle, die Hilfe leisten, wo andere von ihren Ängsten und Sorgen überwältigt werden und sich im eigenen Leben fremd fühlen. Wir beten für die Menschen, deren Leben von Naturkatastrophen bedroht oder zerstört ist, und für alle, die unter Krieg und Terror leiden vor allem in der Ukraine, in Israel und Palästina, in Afghanistan und an so vielen Orten in dieser Welt. Wir beten für uns selbst, für alle, die in den christlichen Kirchen versuchen, mitmenschlich zu sein, weit, zuversichtlich und heiter zu bleiben und mehr zu erhoffen als das, was Aussicht hat. Und wir beten schließlich für unsere Toten und beten für alle, an die niemand mehr denkt. Wir verbinden uns im Vater unser hier untereinander in diesem Raum und weiten den Raum über alle Grenzen hinweg hin zu den Menschen, die dieses Gebet vielleicht jetzt in diesem Augenblick in einer ganz anderen Situation in ihrem Leben beten, am Ende ihres Lebens, weil ihnen die Worte fehlen, im Krieg oder vielleicht auch, weil sie dankbar sind für ein großes Geschenk in ihrem Leben. Sprechen wir so mit den Worten, die Jesus uns geschenkt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Auch von meiner Seite noch einmal danke für diese besondere Stunde. Vielen Dank für die Musik, für die Auswahl auch dieser besonderen Stücke. Euch und Günter Breitenbach für die Einladung hierher wieder. Sei ein Mensch. Den Satz hat Marcel Reif im Bundestag so am Schluss dagelassen und ich mag ihn Ihnen auch dalassen. Stellen wir uns gemeinsam mit diesem Satz unter den Segen Gottes. Gott segne uns und behüte uns. Gott lasse dein Angesicht über uns leuchten und sei uns gnädig. Gott wende dein Antlitz hin zu uns und zu der ganzen Welt und schenke Frieden. Und so segne uns und alle Menschen der barmherzige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.